Ja, das Thema heute lautet die Weihnachtsbotschaft aus dem Lied Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ich lese uns nochmal die 5 Strophen von dem Lied vor oder aus dem Lied. Die erste Strophe, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jauchz mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not zum End erbringt, der halben Jauchz mit Freuden singt. Gelobt sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spart. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud. So kommt der König auch zu euch, ja, Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Dieses alte, bekannte Lied, wie es entstanden ist, kann uns vielleicht auch ein bisschen helfen, mal genauer zu verstehen, um was es eigentlich dort geht. Ich lese uns jetzt mal ein paar Informationen vor, wie dieses Lied entstanden ist, wer es gemacht hat, wer es vertont hat und was das so mit dem Lied auf sich hat. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, ist ein in Ostpreußen entstandenes Kirchenlied. Der Text stammt von Georg Weissel, 1590 bis 1635 und wurde 1623 anlässlich der Einweihung der Alt-Roßgärter Kirche in Königsberg verfasst. Die Melodie stammt aus dem wichtigen freilingshausischen Gesangbuch aus Halle, das den musikalischen Stil des frühen Pietismus geprägt hat. Elegant, gefühlvoll, eingängig und einprägsam. Der Dreißigjährige Krieg war eine mehr als unruhige Zeit. Eine ganze Generation lebte in der ständigen Unsicherheit, wie es weitergehen würde. Der Krieg stand immer vor der Tür. Friede war ein Fremdwort. In dieser Zeit arbeitete Georg Weissel, Theologe und Musiker, als Pfarrer an der neu erbauten Roßgärtnerischen Kirche im ostpreußischen Königsberg. Eigentlich gab es nur wenig Anlass zu hoffen. Doch Weissel stellte sich den schwierigen Zeiten. Er hoffte, dass die biblische Wirklichkeit Auswirkungen auf die Realität hatte. Weissel verfasste zahlreiche Lieder. Bis heute wird allerdings hauptsächlich eines gesungen. Mach hoch die Tür, die Tor macht weit. Zur Einweihung der neuen Alt-Roßgärtner Kirche und der eigenen Amtseinführung verfasste Weissel unter anderem seine bekannte Vertonung von Mach hoch die Tür, die Tor macht weit. Er selbst beschreibt die Entstehung folgendermaßen. Neulich, als der starke Nordoststurm von der nahen Samlandküste herüberwehte und viel Schnee mit sich brachte, hatte ich in der Nähe des Domes zu tun. Die Schneeflocken klatschten den Menschen auf der Straße gegen das Gesicht, als wollten sie ihnen die Augen zukleben. Mit mir strebten deshalb noch mehr Leute dem Dom zu, um Schutz zu suchen. Der freundliche und humorvolle Küster öffnete uns die Tür mit einer tiefen Verbeugung und sagte, willkommen im Hause des Herrn. Hier ist jeder in gleicher Weise willkommen, ob Patrizier oder Tagelöhner. Sollen wir nicht hinausgehen auf die Straßen, an die Zäune und alle hereinholen, die kommen wollen? Das Tor des Königs aller Könige steht jedem offen. Weißel bedankte sich bei seinem Küster. Er hat mir eben eine ausgezeichnete Predigt gehalten. Und er machte daraus am selben Abend dieses bekannte Weihnachtslied. Allerdings gab es dabei auch einen Wermutstropfen. Neben der Kirche wohnte der reiche Geschäftsmann Sturgis. Wegen der unruhigen Zeiten hatte er sein Grundstück abgesichert und mit Toren abgeschlossen. Natürlich war dies sein gutes Recht, doch gerade hinter seinem Grundstück befand sich das Armen- und Siechenheim des Ortes. Die Menschen, die dort lebten, konnten nun nicht mehr auf kurzem Wege in die Stadt oder in die Kirche gehen. Sie mussten einen weiten Umweg nehmen. Viele waren dadurch abgeschnitten. Sie hatten keine Möglichkeit mehr, am Gemeindeleben teilzunehmen. Georg Weißel hätte das hinnehmen können, doch das wollte er nicht. Am 4. Advent kam Weißel mit dem Kurrendekor zu Stugis Haus. Zahlreiche arme und gebrechliche Leute aus dem Armenhaus hatten sich ihm angeschlossen. Weißel selbst hielt eine kurze Predigt. Er hatte seine Stelle gerade erst angetreten und stand vor der Haustür seines reichsten Gemeindemitgliedes. Aber er sprach davon, dass viele Menschen dem König aller Könige, dem Kind in der Krippe, die Tore ihres Herzens versperrten, sodass er bei ihnen nicht einziehen könne. Und er wurde sehr konkret. Heute, lieber Herr Sturgis, steht er vor eurem verriegelten Tor. Ich rate euch, ich flehe euch an, bei eurer Seelenseligkeit öffnet ihm nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern auch das Tor eures Herzens und lasst ihn demütig mit Freuden ein, ehe es zu spät ist. Dann sang der Chor, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Der Geschäftsmann stand da wie vom Donner gerührt. Noch bevor das Lied verklungen war, griff er in die Tasche und holte den Schlüssel zum Tor heraus. Er sperrte die Pforten wieder auf und sie wurden nie mehr verschlossen. Die Heimbewohner hatten ihren Weg zur Kirche wieder, der im Ort noch lange Zeit Adventsweg genannt wurde. Ich glaube, wenn man diese Hintergrundinformationen hat, wird einem bewusst, was es mit diesen Toren auf sich hat. Ihr müsst wissen, damals im Orient war es so, wenn ein besonderer Gast ins Haus kam, dann hat man oft die Tür aus den Angeln gehoben, um die Würde zu zeigen. Um besonders zu zeigen, jetzt kommt jemand ganz Wichtiges. Und das ist genau das, was hier passiert. Macht hoch die Tor macht weit. Es gab damals auch so Fenster, die musste man noch besonders hochziehen, damit wirklich alles durchflutet war. Es ist also sozusagen ein Zeichen dafür, alles zu öffnen. Und dieser Mann, dieser Weißel, der hatte wahrscheinlich das vor Augen. Und nicht nur das, sondern wir wissen aus der Geschichte heraus, dass er dieses Lied geschrieben hat, nachdem er den Psalm 24 besonders studiert hat. Und den möchte ich uns jetzt vorlesen. Psalm 24, ein Psalm von David. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf dem Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug? Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist die Generation derer, die nach ihm trachten, die sein Angesicht suchen, Jakob. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Interessant ist, dass er den Psalm 24 zitiert, dass es ihm darum ging, zu zeigen, dass Gott der König ist. Und dieses, was hier steht, ist prophetisch geschrieben, was sich einmal für Israel auch erfüllen wird, nämlich im tausendjährigen Friedensreich, wenn Jesus wiederkommt, um dieses Reich aufzubauen. Wir wissen, dass der Heiland wiederkommt zur Entrückung der Gemeinde in den Wolken und danach den 7 Jahren er zurückkommt, sichtbar auf den Ölberg. Und dann wird er tausendjähriges Friedensreich aufbauen und dann wird er von Israel erkannt werden. Und dann ist er der König aller Könige. Und dann wird ein Friedensreich sein. Warum? Der Satan wird gebunden sein für 1000 Jahre und Jesus wird herrschen. Aber man muss nicht warten, bis das tausendjährige Friedensreich da ist, was auch begrenzt ist mit 1000 Jahren, sondern wenn wir uns den Heiland öffnen, wenn wir sagen, und das ist genau das, was wir auch heute schon gehört haben, warum ist der Herr in dieser Futterkrippe eigentlich hineingelegt worden, in dieser Umgebung, die alles andere als schön war? Man weiß nach heutigen Recherchen, dass es vielleicht gar nicht unbedingt eine Krippe war, so wie ein Stall, sondern es wäre eher eine Höhle, wo Tiere auch Unterschlupf gefunden haben. Aber es war trotzdem kein besonderer Ort und schon gar nicht menschlich gesehen ein Ort, wo der König aller Könige auf die Welt kommt. Aber ich glaube auch, dass der Herr bewusst dieses gemacht hat. Sieh mal, ich glaube auch, dass der Herr damit zeigen wollte, ich bin mir nicht zu schade. Ich komme in das Dunkle. Ich gehe hinein. Ich lege mich hinein in etwas, was eigentlich für Tiere gedacht ist. Der Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes zur Krone. Der Mensch steht weit über alle Tiere, obwohl Gott auch die Tiere lieb hat und sie segnet. Aber ihr müsst euch vorstellen, Jesus legt sich in eine Futterkrippe. Und ist vielleicht auch ein Bild dafür, dass der Mensch, weil er von Gott gelöst ist durch die Sünde und er nicht mehr mit Gott lebt, ist der Mensch mehr oder weniger zu einem Tier geworden. Der Unterschied ist zwischen Mensch und ein Tier. Ein Tier fragt nicht, wozu er da ist, wer ihn geschaffen hat, wohin er eines Tages geht. Und der Mensch ohne Gott nimmt tierische Züge an. Der Mensch fragt nicht mehr nach Gott. Er fragt nicht, wer ihn geschaffen hat. Er fragt nicht, wohin er geht. Wie ein Tier verhält sich ein Mensch. Ohne Gott. Und es ist so, als wenn Jesus sagen würde, und genau für diese heruntergekommenen Menschen komme ich. Und ich bin bereit, ich lege mich in diese Futterkrippe. Aber dabei ist er nicht geblieben. Er war bereit, und das wissen wir, unser Herr war bereit, ans Kreuz zu gehen. Elendig zu sterben. Und ich glaube, das Schlimmste, was der Herr erlitten hat, war, als er am Kreuz rufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Getrenntsein von seinem Vater war für ihn das Allerschlimmste. Aber Gott sei Lob und Dank, der ist auferstanden, nach 3 Tagen auferstanden von den Toten. Er hat danach noch 40 Jahre sich bei bestimmten Leuten sehen lassen, ist dann aufgefahren in den Himmel nach 40 Tagen. Und 10 Tage später, am 50. Tag, das Pfingstfest, da gab es die Ausgießung des guten Heiligen Geistes. Und seitdem möchte Jesus Christus nicht nur in einer Futterkrippe sein, nein, er möchte durch den Heiligen Geist in unser Herz. Und wenn wir uns mal die Diagnose unseres Herzens anschauen, wie die Bibel unser Herz beschreibt, dann ist eine Futterkrippe dagegen der purste Luxus und das Schönste, was es auf Gottes Erdboden gibt. Die schlimmste Mördergrube, die es gibt, die liegt auf deiner linken Seite von dir aus gesehen. Aus dem Herzen kommt alles Böse, was eigentlich dazu dienen sollte, den Herrn zu verherrlichen. Aber das Schöne ist, dass der Herr die Macht hat und die Fähigkeit, aus dem schlimmsten Leben eines Menschen etwas Schönes zu machen. Es kommt auf den Inhalt an, hat mir mal damals jemand gesagt, und er hat so recht. Du kannst eine ganz elende Flasche haben. Schüttest du dort wertvollen Wein ein, ist diese Flasche zigtausende wert. Warum? Weil der Inhalt so wertvoll ist. Und das dürfen wir sind wahrscheinlich manchmal im Bilde gesprochen vielleicht auch so Flaschen, mit denen nicht viel los ist. Aber lass dich nicht entmutigen. Der Heilige Geist lebt in dir, in deinem Herzen. Jesus selbst und der Vater, alle drei sind da. Und er hält es aus. Und er ist ein Meister in Aufräumen. Gott hat aus dem Nichts geschaffen. Er hat angeordnet. Er hat aus dem Chaos, aus dem Tova Vahuba, so steht es wörtlich da im ersten Buch Mose, Tova Vahuba, alles Chaos, da hat er geordnet. Und so wie Gott die Erde geordnet hat, er hat die Sterne gezeigt, ihr müsst dahin, das Meer und die Erde, und hier sind eure Grenzen. So kann der Herr das Chaos in deinem Herzen anordnen. Er kann es korrigieren. Er kann dein Herz wirklich so machen, dass du ein Mann und eine Frau nach dem Herzen Gottes wirst. Das ist die Botschaft. Wisst ihr, mir ist noch etwas groß geworden, als ich mich mit dem Text beschäftigt habe. Mach hoch, die Tür, die Tor macht weit. Am Anfang, wenn wir das so lesen, dann steht dort, mach hoch, die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt. Gelobt sei der Herr. Da geht es darum, diesen gesamten Blick zu haben. Ein Heiland aller Welt steht dort. Das war für David eine interessante Botschaft, denn das Heil, das wissen wir auch aus dem Neuen Testament, kommt ja aus den Juden. Und Gott hat eigentlich versprochen, dem Volk Israel besonders dann den Segen zu geben. Aber auch hier steht schon Evangelium. Hier steht ein Heiland aller Welt. Da steht nicht ein Heiland der Juden. Das steht da nicht. Da steht auch nicht der Heiland Israels. Steht da nicht. Der Heiland aller Welt. Das heißt, Psalm 24 hat schon Evangeliumsbotschaft. Das wusste David sicherlich nicht. Aber Gott hat ihn gebraucht, um das schon in Psalm 24 zu sagen. Er ist der Heiland aller Welt. Und wenn wir die Offenbarung lesen, vor dem Thron aus jedem Stamm, aus den ganzen Nationen, aus allen Sprachen, stehen sie dort und loben den Herrn. Wisst ihr, und dann steht hier, sein Königskron in Strophe 2 ist Heiligkeit, all unsere Not zum End erbringt. Der Halben jauchzt mit Freuden singt, gelobt sei mein Gott. Und wenn man jetzt diesen Vers sich anschaut, all unsere Not zum Ende bringt, dann könnte man sagen, ja, aber so ganz ist es ja noch nicht erfüllt. Genau. Aber wir dürfen wissen, Gottes Wort lügt nicht. Er wird eines Tages, wenn wir bei ihm sind, ist alles gelöst. Das heißt, an dem Tage, wo du deinen letzten Atemzug hier auf Erden machst, machst du den ersten Atemzug in einem Leben, was keine Fragezeichen hat. Das musst dir bewusst sein. Wenn du hier den letzten Atemzug machst, machst du den ersten Atemzug in einer Welt, in der du nie mehr ein Fragezeichen hast, in dem alles glasklar ist. Manche Fragen gesagt, wenn ich einmal im Himmel bin, dann würde ich den Herrn Jesus nochmal die und die Frage stellen. Muss ich sagen, du kennst deine Bibel nicht. In Johannes-Evangelium steht, wir werden ihn nichts mehr fragen. Es wird plötzlich, kennt ihr den Begriff Schuppen vor den Augen? Es wird alles wegfallen, plötzlich wirst du sehend. Und plötzlich weißt du, jetzt weiß ich alles. Jetzt, ich habe alles geordnet. Das kann der Herr bewirken. Und dann steht in Vers, in Strophe 3, wohl allen Herzen insgemein, da dieser König zieht ein. Da geht es um das Einziehen. Jetzt wird es konkret. Und zwar Herzen. Es geht nicht nur um die Stadt, um das Allgemeine. Nein, jetzt geht es um das Herz. Merkt ihr, wie persönlich plötzlich der Text wird? Mach hoch die Tür, sie ist da. Und jetzt geht es ins Herz hinein. Davor ist es die Stadt, das ist die ganze Welt. Und jetzt wird es persönlich. Und genau das ist die Botschaft. Und dann steht hier, komm, o mein Heiland Jesu Christ, meines Herzens Tür, die offen ist. Ach, zieh doch hinein, dein Heiliger Geist, uns führ und leit bis zur ewigen Seligkeit. Jetzt wird es ganz konkret. Wisst ihr, ich glaube, dass das die Kernbotschaft ist von Weihnachten. Herr Jesus, zieh in mein Herz. Und wir sollten uns am Weihnachten uns das so nochmal bewusst machen. Herr, du bist in mein Herz eingezogen. Weihnachten. Eigentlich ist das größte Weihnachtsfest das Fest, in dem Jesus Christus hineingekommen ist in unserem Herzen. Gott hat die ganze Fülle In ihm steht im Brief an Nikolaus, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und diese Fülle hast du in dir. Das heißt, Gott hat dir nicht nur etwas geschenkt, er hat dir alles geschenkt. Müsst ihr mal vorstellen, wir gehen unterwegs in unserer heutigen Zeit, wir haben das vorhin gehört, wir machen uns hoffentlich nicht mehr so viel Sorgen, dass wir auch alles haben, aber es ist ja auch schön, wir dürfen uns auch beschenken, ist alles wunderbar. Aber es ist alles nur nicht alles, oder? Man geht in einen Laden, man sieht tollen Parfüm, so ist es mir gegangen. Und ich habe gesagt, auch egal, gibt man auch mal ein bisschen mehr Geld aus, das kriegen wir alles wieder ein, ja? Aber da waren noch zwei, drei andere Parfüms, die hätte ich auch gerne für meine Kinder oder so gekauft, aber das ging dann nicht mehr. Das heißt, mit den größten Geschenken sind wir immer, wir wissen immer, es gibt noch einen drauf. Bei Jesus nicht. Das musst du dir mal vorstellen, Gott hat gesagt, gib dir alles. Ich gebe alles, mein ganzes Wesen, ich gebe alles, ich gebe mich selbst. Ich komme in der Trinität. Der Vater und der Sohn, laut Johannes 14, und der Heilige Geist mit Wohnung. Mehr geht nicht. Gott hat gesagt, ich nehme sie alle mit. Jesus hat gesagt, nicht nur ich komme, nein, nein, den Heiligen Geist nehme ich auch mit. Und der Vater kommt übrigens auch mit. Wie alle ihr drei, die Trinität, ja. Ist da noch Platz für irgendetwas? Nein. Das ist alles. Mehr geht nicht. Gott kann nicht mehr geben als das. Mach hoch die Tor macht weit. Wisst ihr, das sollten wir tun. Wir sollten uns nicht entmutigen lassen. Macht euch auch nicht irgendwie Druck. Oh, ich bin Christ und ich muss ja jetzt glücklich sein. Ist ja Weihnachten, der Heiland ist gekommen. Nein. Wisst ihr, Weihnachten ist immer, und das weiß der Herr, weil wir Menschen sind. Das ist eine Zeit, das Jahr geht zu Ende. Wir haben nur noch eine Woche und dann ist 2023 vorbei. Und jeder normale Mensch, der einigermaßen da oben noch Gehirnzellen hat, der macht sich Sorgen und Gedanken über das Leben, über die Situation. Und wir als Christen leben nicht auf dem Berg Horeb, sondern wir leben hier in Lurab. Wir leben in einer Welt, die von Kriegen nicht nur in der Ukraine bezieht ist. Es gibt Kriege in unserer eigenen Familie. Die werden zwar nicht mit Atombomben gemacht, aber es gibt genügend Probleme, die wir haben. Und das lässt uns nicht kalt. Das lässt uns alle nicht kalt. Aber wir dürfen eins wissen. Er macht all unser Leid ein Ende. Das hat er versprochen. Auch in den Psalmen steht es schon. Und das steht auch in dem Lied. Und wisst ihr, zum Schluss möchte ich uns noch zwei Sachen mitgeben. Das ist mir groß geworden. Psalm 24. Wie wird der Heiland oder der Herr dort vorgestellt? Als der König, der Herr der Herrscher, der König der Herrlichkeit. Jetzt gehen wir mal ein Psalm zurück. In Psalm 23, wie wird er dahergestellt? Der Herr ist mein Hirte. König, Hirte, okay. Jetzt gehen wir noch ein Psalm zurück. Psalm 22, was steht da? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hä, wie passt denn das zusammen? Jetzt sind wir zurückgegangen. Vom König zum Hirten, Gott verlassen. Wir können jetzt aber auch rückwärts gehen. Jesus kommt, geht ans Kreuz, ist Gott verlassen, nimmt deine und meine Position ein. Psalm 22. Psalm 23, du nimmst ihn in dein Leben auf, er wird dein Hirte. Psalm 24, er ist nicht nur dein Hirte, er ist dein König. Das Bekehrung. Aus einem Gottverlassenen wird ein Schaf Jesu, der nicht nur einen Hirten hat, sondern der jetzt ein Königskind ist. Das ist Adel. Und ich glaube, dass uns das prägen darf und sollte, auch in diesem Weihnachten. Ich möchte zum Schluss uns noch etwas vorlesen. Die Augen offen halten und das Herz öffnen für die, die Hilfe brauchen. Klar, ich kann nicht alle die Wärme brauchen, auf einmal in mein Wohnzimmer holen. Aber ich kann die Augen offen halten und mein Herz öffnen für die, die Hilfe brauchen. Und ich kann schauen, ob und was ich für sie tun kann. Ich möchte euch etwas Wichtiges mitgeben für dieses Weihnachtsfest. Warte nicht, bis dich Menschen anrufen.
sondern rufe du Menschen an.
Warte nicht, dass Menschen dich trösten. Tröste du Menschen. Wisst ihr, was ein Schlüssel ist
in der Seelsorge für niedergeschlagene Seelen? Der beste Schlüssel, den es auf der Welt gibt, wisst ihr, was es ist? Den anderen dienen.
Und alles von Jesus erwarten. Wisst ihr, woran unser ein Kennzeichen, ob unser Dienst wirklich im Heiligen Geist ist? Wisst ihr, wo du das ganz leicht erkennst? In der Frage, die du dir stellen musst und die du ehrlich beantworten musst. Erwartest du Beifall, wenn du etwas machst? Wenn du die Frage zu 100% beneinst, dann leitet der Heilige Geist. Und das ist
deine Bewahrung, dass du nicht an Menschen anstößt.
Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Ich habe mein Leben mich oft geärgert über Menschen. Das Problem war nicht die Menschen, ich sage es bewusst, das waren nicht die Menschen. Es war mein Herz. Ich habe etwas erwartet von sterblichen Menschen, was sie mir gar nicht geben können. Und als ich mal so richtig in meinem Leben am Boden lag, wo ich wirklich kurz davor war, mich überhaupt nicht mehr mit Menschen zu beschäftigen und was ganz anderes zu machen. In der Situation, ich lag damals im Keller auf meinen Knien. Es war so, als wenn Jesus leibhaftig neben mir ist und sagt, guck mich mal an. Du hast etwas ganz Wichtiges nicht verstanden. Du hast mir eine Frage gestellt, lieber Christian. Warum bin ich nicht verzweifelt in dieser Welt? Ich, Jesus Christus. Warum konnte ich bis ans Kreuz gehen? Und du hast die richtige Antwort gewusst. Weil ich alles an erster Stelle nicht getan habe für Menschen, sondern für meinen Vater. Und wenn du auch bis zum letzten Atemzug dein Ziel erreichen willst, das, wo du berufen bist, dann darfst du nicht auf Menschen schauen. Schau auf mich. Alles, was du tust, tu mit der ersten Motivation, Herr, ich tue es für dich. Und dann ist es völlig egal, ob Menschen Beifall klatschen oder nicht. Menschen sind sowieso launisch. Heute schreien sie wie bei der Kreuzigung des Heilands. Davor haben sie gesagt, hol sie an, der da kommt im Namen des Herrn. Ein paar Stunden später kreuzigen. Weißt du, wenn du dich auf Menschen verlässt, und ich sage es bewusst, das kann sogar deine eigene Familie sein, dann bist du verlassen, das sage ich dir. Wenn das deine Quelle ist, dann wirst du verbittern. Dann wirst du nur noch verbittern. Und ich kann euch eins sagen, das brauchen wir. Manchmal, und das sage ich zum Schluss auch nochmal, das möchte ich euch auch mitgeben, manchmal muss man auch Grenzen setzen. Es gibt bestimmte Menschen, die tun uns nicht gut. Da müssen wir manchmal auch um Jesu Willen sagen, bis hierhin und nicht mehr weiter. Das müssen wir. Aber achte darauf, dass du, wenn du die Grenze ziehst, dennoch für diesen Menschen betest und ihn im Namen Jesus segnest, dass der Herr ihn erreicht. Das muss sich nicht widerspiegeln. Manchmal müssen wir einem Menschen auch eine Grenze setzen, dass wir sagen, bis hierher. Aber nicht mit dem Motto, verreck doch, das nicht. Dann wirst du nämlich die Vergebung Gottes in deinem Herzen zumachen. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, wie auch ich vergib. Wenn du nicht vergibst, kann Gott dir nicht vergeben. Deswegen gib diese Dinge ab und sag, Herr, ich muss hier eine Grenze ziehen. Ich muss doch sagen, so geht es nicht weiter.
Manchmal muss man dann auch
wie Lot und Abraham getrennte Wege gehen. Aber
das Herz von Abraham brauchen wir, als Lot in Not war. Abraham da. Warum?
Weil Abraham seinen Neffen in Gottes Hand gelegt hat. Er musste um des Lebens willen sagen, mein lieber Neffe, wir müssen uns trennen. Aber die Trennung war nicht mit Rache im Herzen, sondern er hat gebetet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Abraham jeden Tag für Lot gebetet hat, weil er gesehen hat als geistlicher Mann, in welcher Gefahr sich Lot begab. Und das ist der Schlüssel. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir unsere Herzenstür, mach hoch die Tür, die Tor macht weit, dass wir eine Herzenserweiterung kriegen. Nicht nur heute, sondern auch die nächsten Tage besonders. Möge der Herr uns segnen, ja, und schenken, dass wir ihn wirklich als König ehren.